Hallo zusammen, es hat ein bisschen gedauert seit der letzten Folge mit Tamara Pollert. Da ging es um Positionierung und an dieses Thema schließt sich die heutige Folge ein wenig an. Denn ich habe mit jemandem gesprochen, der sich auch mit dem Thema Positionierung nochmal beschäftigen musste und ich spreche mit Thomas Spitzer über seine neue Ausrichtung auf den auf deren Weg er sich gerade begibt. Und das Thema dieser Podcast-Folge ist deshalb Inklusion. Denn, wie ich von Thomas gelernt habe, das ist keine Einbahnstraße. Viel Spaß beim Hören. Coach Camp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, herzlich willkommen zu Coach Camp im Gespräch. Und zu diesem Gespräch begrüße ich heute ganz herzlich Thomas Spitzer in Bonn. Hallo Thomas.
Hallo Annette, ich grüße dich.
Ja, sehr schön. Ach Thomas, wir haben uns für heute echt ein besonderes Thema ausgesucht und ich dachte schon so, wie mache ich denn da die Einleitung? Wer das Coach Camp kennt, der kennt Thomas. Und Thomas, jetzt sage ich einen Satz, da weiß ich gar nicht, ob ich den so sagen darf. Das ist der mit dem Rollstuhl.
Ja. Ja. Unverkennbar. Ja, genau. Ja. Ja. Genau.
Da geht es ja für mich dann jetzt echt schon los. Und Frau Bauer windet sich jetzt erstmal durch die Formulierungen. Wir sprechen heute über das Thema Inklusion, ein bisschen über deine neue Ausrichtung. Mhm. Und du sitzt im Rollstuhl, da hast du gerade schon ganz entspannt gesagt, ja, ist ja so. Thomas, darf ich jetzt sagen, der Thomas, der sitzt im Rollstuhl, der ist behindert.
Ja, das ist die offizielle Bezeichnung dafür, okay, dass ich aufgrund einer angeborenen Behinderung im Rollstuhl sitze, genau, oder unterwegs bin.
Ich sitze ja. Ja, das ist auch so. Ich habe gedacht, wie erkläre ich das denn jetzt? Du hast zwei Standbeine.
Kann ich
sagen. Das ist so. Also, ja, da wird schon ein bisschen klar, wie schwierig das manchmal auch ist in so einem Kontext. Thomas, ja. Ich möchte dich aber erstmal ein bisschen vorstellen. Also, du lebst und arbeitest in Bonn, im Bundesdorf, wie du so schön sagst.
Genau.
Eines deiner Label ist aufrecht sitzen. Da sehe ich immer sehr, sehr begeisterte Gesichter, wenn jemand so mit Überzeugung sagt, ich lebe nach dem Motto aufrecht sitzen und ich arbeite auch danach. Du bist NLP Master Coach. Du hast eine ganz spannende weitere Coaching-Ausbildung gemacht, nämlich im Auditive Coaching. Da kann man vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen gleich. Du bist auch Blogger und du nennst dich Experte für Neuorientierung bis jetzt mit Musik und Klängen. Da wird sich was verändern, deshalb ist das auch eine schöne Folge, die sich anschließt an die letzte Podcast-Folge, wo es ja um das Thema Positionierung ging und wo klar war, es passieren einfach Dinge im Leben. Ja, da sagt man, komm, jetzt wird irgendwie hier nochmal ein bisschen was anders aufgestellt. Und so ganz weg war dieses Thema für dich ja nie, aber ich glaube, du hattest kürzlich ein tiefgreifendes Aha-Erlebnis, das nochmal sehr dich bestätigt hat in deiner Haltung, doch es darf sich thematisch nochmal was bei mir verschieben. Du hattest eine, ich sag mal, Ausstellungsbetreuung oder Moderation bei einem großen deutschen Pharmakonzern. Eine Pharma? Naja, doch. Also ein großer Konzern, die haben eine Ausstellung zum Thema Inklusion gemacht. Wie leben Menschen mit Behinderung? Das hast du für einen Anbieter betreut. Und ich erinnere mich noch sehr, wie du anschließend gesagt hast, ich dachte immer, die Leute wissen das. Aber die Leute wissen ja gar nichts. Erzähl mal ein bisschen von deiner Erfahrung.
So ist es. Genau. Ich bin sozusagen engagiert worden von einem Unternehmen in Hamburg. Die beschäftigen sich mit dem Thema Inklusion sehr intensiv. Die haben eine Ausstellung installiert in Hamburg. Da geht es hauptsächlich darum, eine Erfahrung zu sammeln. Wie ist es eigentlich, wenn man blind ist? Mhm. Wie orientiert man sich? Wie geht man mit den Unwägbarkeiten einer Umgebung um, die nicht darauf eingestellt ist, dass man blind ist? Und die haben ein Konzept entwickelt mit unterschiedlichen Boxen, mit Fragestellungen. Also da geht es zum Beispiel darum, wie spricht man über Behinderung?
Wie, ja, hatten wir ja eben wie, schon.
Genau, wie spricht man über Behinderung? Wie geht man überhaupt damit um? Und vor allen Dingen, das ist das Hauptthema dabei, und deswegen ist es auch unter anderem bei diesem Pharmakonzern angesiedelt, wie bringt man Menschen mit Behinderung sozusagen in Arbeit? Und beziehungsweise, wie gehe ich als Arbeitgeber oder Arbeitgebende auf behinderte Menschen zu, um auch deren Know-how letztendlich auch abzugreifen? Es gibt ja auch eine Menge Menschen mit Behinderungen, die gut ausgebildet sind, die studiert haben, die auf Jobsuche sind, aber sie kriegen keinen Job, nicht weil sie irgendwie nicht qualifiziert sind, sondern weil oft die Arbeitgebenden nicht wissen, wie komme ich an die Zielgruppe dran? Ja, und das ist eine Sackgasse, die sich da entwickelt. Also die einen wollen hin, weil das System irgendwo noch nicht so darauf eingestellt ist, und die suchenden Firmen kommen nicht an die Menschen dran, die sie auch wirklich brauchen. Und deswegen gibt es diese Ausstellung, die wird gefördert vom BMAS, also vom Bundesarbeitsministerium. Und es gibt mehrere Kooperationspartner in diesem Ausstellungsformat, wo auch die Ausstellung praktisch, wo dann jeweils die Ausstellung angesiedelt wird. Und ich war eben bei einem Standort dabei, angefragt worden, weil ich hier aus der Nähe auch bin, als Kommunikator. Mhm. Die offizielle Bezeichnung. Meine Aufgabe war, die Menschen, die dort zu dieser Ausstellung kommen, zu begrüßen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und natürlich auch, der Sinn war auch, dass ich natürlich auch sehr viel über mich erzähle, über meine Erfahrungen als Mensch mit Behinderung, der seit 30 Jahren im Berufsleben steckt, der von Geburt an mit einer Behinderung unterwegs ist, um einfach Fragen zu beantworten und auch ein Stück zu zeigen, es funktioniert. Man muss nur miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist sehr gut. Und wie du schon gesagt hast, mich haben manche Fragen sehr überrascht, wo ich gedacht habe, meine Güte, ich bin jetzt 56 Jahre und bin halt immer mit dieser Behinderung auf der Strecke und erlebe mein Umfeld so, wie ich es erlebe, und denke, ach ja, es ist vieles gut, es kann vieles noch besser werden, aber eigentlich läuft es ja. Aber das ist eben nur meine Sicht der Dinge.
Ja.
Mein Kästchen, wo meine Bubble, in der ich drin bin, wo ich sozusagen auf dem ersten Arbeitsmarkt unterwegs bin, wo mich die Leute kennen, Erfahrungen mit mir gesammelt haben. Aber ich kann natürlich auch viel Erfahrung weitergeben und auch selber sammeln. Und Fragen, die dann gestellt wurden, habe ich doch gemerkt, es gibt gar nicht genügend Plätze, wo man zusammenkommt. Also auch in diesem Unternehmen ist der Grad der Beschäftigten mit Behinderungen relativ gering, relativ niedrig. Und deswegen auch die Ausstellung. Sie wollen das verändern. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Und
das
zwar
stimmt.
Von oben nach unten.
Ein Lichtblick.
Ja.
Thomas, du kannst ja eigentlich an das Karrierethema, kannst du einen Haken machen. Du bist ein rollendes Beispiel dafür, dass behindertes Leben gut funktionieren kann. Du warst 19 Jahre in einer Abteilung für Gleichstellung in einem Ministerium, und du bist jetzt auch immer noch Ministeriumsangestellter und du bist Ausbildungsleiter. So, das heißt, man könnte denken, ist doch alles irgendwie gut machbar.
Mhm.
Ich habe mir aber Zahlen angeguckt Also ich habe versucht, mal gute Zahlen über das Statistische Bundesamt zu kriegen. Das ist ja eigentlich immer eine ganz gute Quelle. Die Zahlen dort
Absolut.
sind aber alt für meinen Geschmack. Da wird beschrieben, dass Ende 2021 7,8 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland lebten. Das ist eine Schwerbehindertenquote von 9,4%. Also knapp 10% der Bevölkerung in unserem Land gelten als schwerbehindert. Was ich da total spannend fand, als schwerbehindert gilt nur, wer von einem Versorgungsamt mit mindestens 50% Behinderungsgrad anerkannt wird und einen gültigen Behindertenausweis hat.
So ist es.
So, da frage ich mich doch, wie groß ist denn da die Dunkelziffer?
Genau. Wie groß ist die Zahl der sogenannten nicht sichtbaren Behinderungen? Ja, die
Ja.
unterwegs sind, die zwar vielleicht auch einen Schwerbehindertenausweis haben, aber deren Behinderung du nicht gleich siehst. So wie bei mir, wenn ich auf dich zukomme, siehst du gleich, aha, der ist im Rollstuhl unterwegs, das heißt, da ist auf jeden Fall, wird es so sein, dass er nicht laufen kann, was er auch immer noch dazu haben könnte. Aber bei Behinderungen, die man nicht sieht, also sagen wir psychischer Natur oder auch organischer Natur, die siehst du nicht und du siehst oder du weißt nur gerade, da gibt es 5 Tage Urlaub mehr oder was auch immer. Warum ist das so? Warum darf der oder die mehr Urlaub haben als ich? Und das ist schwer, schwer vermittelbar. Und darüber wird auch wenig gesprochen, gerade sage ich mal, im nicht öffentlichen Sektor. Also in der Privatwirtschaft sind das immer wieder Themen. Und auch auf arbeitgebenden Seite gibt es so große Lücken des Nichtwissens, ja, dass zum Beispiel geht man immer davon aus, wenn sich jemand mit Behinderung bewirbt, oh je, den kriegst du nie wieder los.
Ja,
Ne?
und
Und
ist
das
nicht
ist
so.
nicht so.
Okay.
Das ist nicht so. Selbstverständlich kannst du auch einen Mensch mit Behinderung, den du eingestellt hast, kündigen, wenn es dafür entsprechende Gründe gibt. Du musst halt nur. Das ist die einzige Einschränkung, die Schleife über die Integrationsämter machen. Die machen sich dann selber noch mal ein Bild und schauen einfach, wird der oder diejenige jetzt nicht aus Diskriminierungsgründen rausgeschmissen, sondern aus Gründen, die nachvollziehbar sind. Dann machen die einen Haken dran und der oder diejenige ist dann aus dem Betrieb draußen. Also diese Angst ist völlig unbegründet, aber das zeigt wiederum mehr, dass es viel mehr an Informationen braucht, die sie sich zum Teil aber auch abholen müssen. Das ist nicht so, dass jedes Unternehmen versorgt wird mit den Informationen, die es braucht, sondern man muss sich die Informationen auch einholen. Und so ist es sag ich mal, im allgemeinen Leben auch so. Also wenn ich was nicht weiß und es interessiert mich, sprich, was ist mit dem Typen los? Warum ist er denn im Rollstuhl unterwegs? Da muss ich fragen.
Aber
Wir
guck mal,
hängen.
ist da nicht die Hemmschwelle total hoch? Wie erlebst du das?
Absolut.
Also ich habe dich auch noch nie gefragt, seit wann sitzt du im Rollstuhl? Ist das schon immer so? Erzähl mal. Und wir kennen uns echt schon
Ja,
lange.
gut. Das stimmt. Das stimmt. Das liegt aber vielleicht auch tatsächlich an mir, dass ich dieses Thema gar nicht. Dass ich das gar nicht aufrufe letztendlich, oder dass ich durch mein Aufrecht Sitzen, Hashtag, dass ich bei dir vielleicht gar nicht den Impuls wecke, danach zu fragen, weil du denkst, oh ja, klappt ja, alles, was so jetzt in dem Kontext gebraucht wird, ist ja da.
Ja.
Ne? Wenn ich weiß noch, als ich das erste Mal beim Coach Camp mich angemeldet habe, da habe ich natürlich zuerst mal Kontakt mit dir aufgenommen, um zu wissen, komme ich da überhaupt rein? Ist die Location überhaupt barrierefrei? Ich mache das immer so, wenn ich irgendwo auch dienstlich unterwegs bin, dann rufe ich nicht da an, wenn ich unterwegs bin und sage, hallo, ich bin behindert. Wie sieht das bei euch aus? Sondern ich versuche das immer über so ein, über so eine Brücke zu bauen und sagen, ach, ich freue mich und auf unseren gemeinsamen Termin. Und im Übrigen, ich bin im Rollstuhl. Wie sieht das bei euch mit Treppen aus? Oder gibt es eine barrierefreie Toilette zum Beispiel? So.
Ja, Existenz wichtig, würde ich mal sagen.
Genau.
Ja.
Und also deswegen sage ich auch immer, Inklusion ist immer von beiden Seiten. Die nicht behinderte Seite muss bereit sein, auch Inklusion zu leben, aber ich muss meinen Beitrag auch dazu leisten. Das heißt, wenn ich hier sitze zu Hause und denke, ach, die Welt ist so schlecht und ich komme nirgendwo hin und alle Geschäfte sind nur mit Stufen, dann wird sich auch nichts verändern, sondern ich muss tatsächlich aktiv damit umgehen. Immer auch im Rahmen meiner körperlichen Möglichkeit natürlich. Ja, es gibt ja Behinderung, ist ja nicht gleich Behinderung. Die einen sind eingeschränkter als die anderen und auf alles muss irgendwo das Deckelchen passen, ne, für jede und für jeden. Mhm. Und bei mir ist das eben so, dass die einzige Barriere, die ich habe, meistens Stufen sind, also ganz platt. Ja, also wenn ich irgendwo nicht reinkomme, ist es doof. Ja, dann muss ich gucken. Also deswegen sage ich ja auch Experte für Umwege, weil das hat mal eine Kollegin zu mir gesagt, mit der ich öfter auch dienstlich unterwegs war. Die hat gesagt, meine Güte, was du für Umwege in Kauf nehmen musst, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Das fängt beim Zugfahren an. Ja? Ich muss mich 48 Stunden vorher anmelden, damit sozusagen die Unterstützungsleistung gewährt werden kann, dass ich in diesen blöden ICE reinkomme zum Beispiel. Oder am Flughafen. Da muss ich auch einen extra Weg gehen, weil ich ja sonst nicht ins Flugzeug reinkomme. Das heißt, da wird also praktisch ein Hilfsdienst in Anspruch genommen, der mich entweder die Gangway hochträgt mit einem speziellen Stuhl oder wenn es halt direkt am Finger ist, mich zumindest an meinen Platz bringt.
Ja.
Und solche Dinge muss ich einfach mit einkalkulieren.
Jetzt erlebe ich dich ja und ich habe eben schon gesagt, wir kennen uns schon eine Weile und alle, die dich jetzt, also vielleicht auch schon auf dem Coachcamp waren und dich schon erlebt haben, als sehr selbstbewussten, wirklich aufrecht sitzenden Menschen. Du hast die Haltung, naja, das ist doch super, dass ich den Rollstuhl habe, dann kann ich mich noch von A nach B bewegen.
Genau.
Der ist doch jetzt nichts, was irgendwie mein Leben behindert, der bereichert doch mein Leben. Es gibt aber doch da auch wirklich ganz andere Haltungen und manchmal hat man die Umwege ja im Kopf und trägt die Barriere auch in sich.
Ja.
Was würdest du sagen aus deinem Gefühl heraus? Du bewegst dich ja auch in deiner Community, ne? Also du kennst ja auch andere Menschen mit Behinderung. Ist das ein hoher Anteil derer, die vielleicht auch einfach an so viele Schwierigkeiten im eigenen Leben gestoßen sind, dass sie nicht so entspannt umgehen können mit ihrer Lebenssituation?
Das ist sicher so, ja. Also ich kann es nicht in Zahlen ausdrücken, aber ich erlebe das schon so, dass für andere Menschen mit Behinderung, wie gesagt, es kommt auch darauf an, mit welcher Behinderung sie zu leben haben, es schwieriger ist und auch das Akzeptieren schwieriger ist. Dass also zuerst das Problem gesehen wird und dann die Lösung. Aber genauso viel kann ich sagen, kenne ich Menschen mit Behinderung, die in der gleichen Weise leben wie ich, die sagen, es ist auch eine Chance letztendlich, ne, Dinge anzupacken. Wenn wir uns zum Beispiel connecten, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir unsere Bedürfnisse auch klar ausdrücken und sagen, das ist das, was ich brauche, um am Leben auch teilzuhaben. Und das ist sehr unterschiedlich. Manche, also das ist wie alle Menschen sind ja irgendwo in ihrer Struktur anders. Die einen sind ängstlicher, die anderen sind pessimistischer unterwegs und die anderen sind positiver oder auch aktiver im Leben. Das ist ja nicht nur auf Behinderung beschränkt, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Jetzt haben wir eben schon das Thema berufliche Integration, Integration am Arbeitsmarkt gehabt. Diese Zahlen, die ich da gefunden habe, da gab es eine Zahl aus dem Mai 2021, da hieß es, dass 57% der Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 64 Jahren 2019 in den Arbeitsmarkt integriert waren. So, dachte ich, boah, super, ist ja irgendwie eigentlich eine ganz coole Zahl. Und dann kam die Einschränkung, oder sie suchten einen Arbeitsplatz. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, also es ist total schwierig manchmal mit einer hohen Qualifikation überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden. Ja. Thomas, wie ist das, ein Ammenmärchen, oder ist es richtig, dass es für behinderte Menschen auch mitunter schwerer ist, eine gute Qualifikation zu erlangen? Wie ist es mit Integration im Bereich Schule? Also wie gut sind die Bildungsmöglichkeiten, wenn man zum Beispiel eine körperliche Einschränkung hat? Es gibt natürlich auch geistige Behinderungen, da liegt eine Lernbehinderung vor. Da ist völlig klar, da brauchst du nochmal eine andere Schulform, da brauchst du eine andere Aufmerksamkeit, andere Lernmethoden. So. Ja. Gehen wir jetzt aber mal von dem Fall aus, dass keine Lernbehinderung vorliegt, sondern eine körperliche Beeinträchtigung. Was sagst du dazu?
Es ist eigentlich mein Lieblingsthema.
Oh. Würde ich
sagen.
Das war nicht abgesprochen.
Nein, das ist wirklich mein Lieblingsthema, weil anhand meines Alters kann man sehen, wann ich ungefähr eingeschult wurde. Mhm. Das war 1974. Und das war völlig klar, dass ich natürlich auf eine Schule für Menschen mit Behinderung gehe, weil es anders gar keine Chance gab. Also eine andere Schule, so eine sogenannte Regelschule, hätte mich gar nicht aufgenommen, weil sie gesagt hätten, oh sorry, tut uns leid, aber wir haben weder einen Aufzug in unserem Haus, noch gibt es die Möglichkeit, eine Toilette aufzusuchen. Außerdem, wir wissen ja auch gar nicht, welchen Betreuungsaufwand dieses Kind hat. Ja, also da haben wir überhaupt keine Erfahrung und es gibt ja da spezielle Schulen und das ist wunderbar. Und wie gesagt, 74 war die Einschulung. In den 80er Jahren gab es dann mal so eine Welle, dass auch diese Schulen für Menschen mit Behinderung auch ein bisschen um ihre Existenz gekämpft haben und gesagt haben, natürlich, das ist ganz wichtig, dass die Menschen, die eine Behinderung haben, auch zu uns kommen. Ja, weil die brauchten ja sozusagen auch eine Existenzberechtigung. Weil in den 80ern, Anfang der 80er, fing das so an, wo man das hinterfragt hat und gesagt hat, muss man denn wirklich mit jeder Behinderung in eine sogenannte Sonderschule, die es damals noch geheißen hat. Das hieß lange Sonderschule. Muss das denn wirklich sein? Und dann haben natürlich diese Sonderschulen ein bisschen Angst, um ihre eigene Existenz zu haben. Und ja, wir haben die Fachleute bei uns und es braucht die Sonderpädagogik und so weiter und so fort. Was aber, es ist halt nicht zu Ende gedacht worden. Was ist mit den Menschen, wenn sie die Schule beendet haben? Und auch da waren ja auch Grenzen gesetzt. Es gab, soweit ich weiß, in meinem Umkreis gab es ein integratives Gymnasium. Da sind aber komischerweise so ab der 7., 8. Klasse die Menschen, die mit Behinderung dort waren, zu uns gekommen.
Was? Und sag mal, an deiner Schule, wurde denn da dann differenziert? Also warst du jetzt in einer Klasse für Menschen nur mit Körperbehinderung und dann gab es Klassen für verschiedene Behinderungsausprägungen?
Das schon, aber du musst natürlich bedenken, auch mit einer schweren Körperbehinderung, also die muss gar nicht sozusagen kognitiv beeinträchtigen, aber du bist natürlich, je nachdem, was du für eine Behinderung hast, bist du langsamer. Mhm. Alle Arbeiten, die du zu verrichten hast, sind werden langsamer ausgeführt. Das heißt natürlich, dass man auch mit dem Stoff entsprechend darauf Rücksicht nimmt oder auch genommen hat. Damals war das dieses Assistenzsystem, was es ja heute gibt, was auch seine Tücken hat, war ja, gab es ja nicht. Also da gab es eine, es gab eine Lehrerin oder einen Lehrer und es gab tatsächlich auch in der Klasse eine Assistentin. Es waren tatsächlich meistens Frauen. Sozialpädagogische Assistentin oder so, die dann den Schülerinnen und Schülern, die eben aufgrund ihrer Behinderung nicht selbst schreiben konnten oder mit dem Sprechen Schwierigkeiten hatten, die dann sozusagen da Unterstützung gegeben hat. Das verlangsamt natürlich den Unterricht und deswegen gab es ja auch wahrscheinlich diese Ausbildung als Sonderschullehrer oder Lehrerin, um darauf auch pädagogisch reagieren zu können. Wie mache ich das? Wie gestalte ich den Unterricht? Der wird natürlich anders gestaltet. Vorteil ist, wir waren natürlich nicht viele Schüler und Schülerinnen in einer Klasse. Ich glaube, bei 10 war Schluss. Also das war so die Größenklasse oder die üblich war. Es waren meistens unter 10. Und ich habe dann tatsächlich, als ich es geschafft habe, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, bin ich in die Berufsschule gekommen und da habe ich schon den Schlag weggekriegt, ne? Wo ich dann plötzlich mit 25, 28 anderen Auszubildenden in einer Klasse saß, da wehte ein anderer Wind einfach. Das war einfach so. Ja. Ich bin zwar auch ich war dann auch in einer weiterführenden Schule für Menschen mit Behinderung. Da wurde schon auch sehr drauf gedrängt, auf den Arbeitsmarkt hin vorzubereiten. Aber es gelingt halt nicht vielen. Also für viele ist der Weg gezeichnet in ein sogenanntes Berufsbildungswerk, wo eben nur Menschen mit Körperbehinderung ausgebildet werden in sogenannten Übungsfirmen. Zum Beispiel jetzt in meinem Bereich war das Verwaltung. Da gibt es dann eine fiktive Verwaltung, meistens auf kommunaler Ebene, wo dann Aufgaben simuliert wurden, die in so einer Verwaltung auftreten. Der theoretische Teil kann ich nicht beurteilen, ob der genauso ist wie bei den auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber muss schon so sein, weil tatsächlich die Prüfungen dann auch von der IHK abgenommen werden.
Aber ist das ein Stempel, wenn
absolut
man eine Ausbildung hat von so einem Träger?
Also ich kenne ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ja natürlich auch in der Community auch immer unterwegs gewesen und auch heute noch. Es war für viele sehr, sehr schwierig, von einem Berufsbildungswerk tatsächlich dann auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Das war schwierig. Es ist für die Menschen mit Behinderung nicht schwierig, die noch einen Handwerksberuf erlernen können. Also die so wenig eingeschränkt sind, dass sie irgendeinen Handwerksberuf erlernen. Die machen dann Praktika während der Ausbildung draußen in der freien Wirtschaft. Und da sagen natürlich viele Handwerksbetriebe, ach, der hat gut gearbeitet im Praktikum, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich den nehme. Aber wenn man so eher in dem Verwaltungs- oder kaufmännischen Bereich unterwegs ist, ist das sehr schwierig. Selbst die Verwaltung, die öffentlichen Verwaltungen waren immer sehr, sehr zurückhaltend, was die Einstellung von Menschen mit Behinderungen angeht. Das wird jetzt besser. Das wird besser, aber Obacht! Obacht! Heute werden sie tatsächlich auch aktiv gesucht. Also unter jeder Stellenausschreibung steht ja auch drin. Also wir freuen uns auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Aber die kommen nicht. Die Bewerbungen sind nicht da.
Weil, hast du da eine Idee zu? Oder gar eine Erklärung?
Nur eine Vermutung.
Ja, nehme ich auch.
Nur eine Vermutung und es ist auch nicht statistisch irgendwie belegt, dass dem so ist. Aber um auf den Arbeitsmarkt zu kommen, geht man in der Regel über die Arbeitsagenturen.
Ja.
Und für Menschen mit Behinderung haben die Arbeitsagenturen eigene Expertinnen und Experten.
Das heißt, eigentlich gut. Ich vermute da aber etwas nicht so Dolles.
Genau. Die beraten, so ist meine Erfahrung, natürlich auch, die sehen dann die Behinderung und sagen, oh ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Aber da wird aber auch, glaube ich, viel in die, also es ist wirklich nur eine These und ich glaube, ich kriege dafür richtig Prügel. Viele sagen dann auch, also okay, wenn das mit der Arbeitsplatzsuche nicht funktioniert, du kannst ja immer noch in die Erwerbsunfähigkeitsrente gehen. Ja, und dann wird da der Weg geebnet. Okay. Je nach Behinderung. Ne? Und jetzt, du musst, glaube ich, ein sehr dickes Fell haben, auch als Mensch mit Behinderung, um dich dagegen zu wehren und zu sagen, nein, ich möchte aber tatsächlich den Weg gehen. Ist das wirklich schwierig. Also ich habe die letzte Beratung, kannst du dir vorstellen, die ich hatte mit denen, ist natürlich schon sehr lange her. Ich habe mich gewehrt. Ich habe mich gewehrt gegen eine Ausbildung in einem Berufsbildungswerk. Ich habe gesagt, nein, da möchte ich nicht hin. Also lieber mache ich was ganz anderes, aber da gehe ich nicht hin. Und ich gebe erst Ruhe, wenn ich tatsächlich einen Ausbildungsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden habe, weil ich genau weiß, wohin die Reise da geht. Hm. Wenn ich mich jetzt entscheide, Rehabilitant zu werden, du bist ja noch nicht mal Auszubildender, du bist Rehabilitant. Das heißt, du machst in einem Berufsbildungswerk hast du keinen Ausbildungsvertrag, sondern einen sogenannten Rehabilitationsvertrag. Das heißt, du bist in deinen Rechten total eingeschränkt. Du wirst natürlich auch nicht entsprechend vergütet,
ja.
wie das auf dem freien Markt der Fall ist. Ja, und da fängt das ganze Spiel an. Und dann sollst du dich am Ende, wenn du es geschafft hast, sollst du dich auf dem freien Markt bewerben. Und dann sagen die Personaler und Personalerinnen, aber sie haben ja gar nicht wirklich die Erfahrung in einer Verwaltung gemacht. Also es mag funktionieren, aber ich glaube,
schwierig.
Die Zahlen, die du genannt hast, beweisen das ja.
Ja.
Dass es schwierig ist. Ein anderes Thema ist, wenn du studiert hast
und
am Ende eine Arbeit suchst mit Behinderung. Auch da kommt es wiederum drauf an, was es für eine Behinderung ist. Wenn du zum Beispiel einen hohen Assistenzbedarf hast, also auch einen hohen Pflegebedarf möglicherweise aufgrund deiner Behinderung, musst du natürlich aufpassen, wenn du einen akademischen Beruf anstrebst, ist damit eine entsprechende Vergütung auch verbunden. Und da bist du ganz schnell in der Situation, dass du dann für deinen Assistenz- oder Pflegebedarf auch zur Kasse gebeten wirst. Und dann ist es ein Rechenbeispiel.
Das heißt, ich brauche in meinem täglichen Leben eine Unterstützung.
Ja.
Und die zahle ich, weil es ist ja meine Behinderung so quasi.
Je nachdem, da kommt es dann wieder auf dein Gehalt an, was du praktisch einbringst. Wenn du natürlich kein Gehalt beziehst oder eine Erwerbsunfähigkeitsrente, dann wirst du nicht zur Kasse gebeten. Aber du wirst natürlich, je nachdem, welche Bezüge du im Monat einstreichst, wirst du natürlich auch dann zur Kasse gebeten. Und ist auch wieder nur eine Vermutung, da sagen natürlich viele, weiß ich nicht, ob sich das lohnt.
Es ist ja dann wirklich die Frage, was bleibt unterm Strich hängen und lebenswert, also finanziell lebenswert ist dann das Leben. Boah, Thomas, das haut mich echt teilweise echt schon so ein bisschen hier vom Hocker. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Du hast ja heute auch über deinen, also du bist angestellt, habe ich eben schon gesagt, als Ausbildungsleiter. Mhm. Da hast du ja auch Erfahrung mit dem Thema. Ist es Bei euch in der Behörde so, dass behinderte junge Menschen da leichter in Ausbildung aufgenommen werden? Wie ist
Ja, das
die
ist genau
Führung?
das, was ich eben gesagt habe. Ich würde mit Sicherheit mehrere Auszubildende aufnehmen mit einer Behinderung, aber ich habe keine Bewerbung. Also
Okay.
ich hab jetzt zwei junge Frauen in der Ausbildung mit einer nachgewiesen, also mit einer Behinderung. Die sind da. Und jetzt für das aktuelle Ausbildungsjahr hatte ich nicht eine einzige Bewerbung von der Zielgruppe. Natürlich würden wir sie einstellen. Und also das ist übrigens wiederum die andere Seite. Wenn da wirklich drunter steht, wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, da vermuten viele Menschen mit Behinderung, die auch entsprechende Erfahrungen gemacht haben, ach ja, das ist nur so ein Feigenblatt,
Das ist der
Sätzchen.
Alibi-Behinderte, damit sie irgendwie eine
Ja,
Quote
oder dieses Sätzchen müssen Sie jetzt einfach
haben.
runterschreiben, ne? So, letztendlich scheitert man dann doch an irgendwas. Aber auch da muss ich dann wieder sagen, wenn es um die freie Wirtschaft geht, die Unternehmen wissen einfach wirklich nicht, welche Unterstützung sie bekommen können, auch finanzieller Art, wenn es darum geht, zum Beispiel den Arbeitsplatz barrierefrei einzurichten, wie das im Krankheitsfall ist oder wie auch immer. Es gibt Unterstützung, aber das muss halt deutlicher kommuniziert werden.
Und an der Stelle, Thomas, hast du jetzt aufgrund deiner Erfahrungen und auch so ein bisschen deines Aha-Momentes so, krass, die Welt muss ja viel mehr, die Menschen in unserem Land müssen viel mehr wissen, wie behindertes Leben eigentlich funktioniert, was es da für Unterschiede auch gibt und dass Arbeiten als Mensch mit Behinderung für viele total gut möglich ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Genau.
So. Und jetzt switchst du nochmal, denn du warst jetzt sehr lange als Coach eigentlich auch mit so einem Leidenschaftsthema unterwegs, ne?
Genau.
Das
Ja.
auditive Coaching, es ging bei dir sehr viel um Musik, sehr viel um Klänge, da gibt es das Stichwort biografische Sinfonie, also wo man das eigene Leben, die eigenen Schwierigkeiten, die inneren und äußeren Barrieren man mit ganz anderen Methoden anguckt.
Auch die Erfolge,
Auch die Erfolge, ja, natürlich, klar.
die man sonst nicht.
Die wenigsten Leute kommen zu uns und sagen, ja, ich will jetzt hier mal meine Erfolge im Coaching
Nee,
feiern. Was darf ich denn dafür bezahlen, ne?
ja.
Thomas, wie leicht fällt dir das jetzt gerade zu sagen, okay, ich packe den Rucksack noch mal komplett neu?
Ja, ich will ehrlich sein. Also, als ich meine Masterausbildung NLP fertig gemacht habe, war für mich klar, ich will was damit machen. Ich will das nicht nur für mein Privates nutzen und weiß jetzt irgendwie, wie es besser geht mit der Kommunikation mit anderen Menschen und so, sondern ich habe gesagt, nee, da möchte ich auch gerne was draus machen und habe mich auf den Weg gemacht, in die Teilselbstständigkeit. Ganz ehrlich war es am Anfang so, dass ich gesagt habe, ich weiß, dass ich behindert bin und eigentlich habe ich keinen Bock darauf, also der Behindertencoach zu werden oder zu sein. Ich wollte was anderes machen, genau. Und dann bei der Positionierung war dann nochmal klar, ja, also ich muss mich auf jeden Fall in irgendeine Richtung spezialisieren. Also alles coachen geht ja nicht, möchte ich auch nicht und auch nicht jeden und jede coachen. Und dann kam dieses Musikthema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, womit ich mit Musik beschäftige ich mich, seit ich klein bin sozusagen, also Musik. Und ich habe auch immer um die Wirkung von Musik gewusst, die bei mir auswirkt. Und da habe ich gedacht, das möchte ich gerne ausprobieren und machen. Ich habe dann tatsächlich eine spezielle Ausbildung ausfindig machen können, die ich dann durchlaufen habe, wo es darum geht, bestimmte Techniken anzuwenden, bestimmte Methoden nochmal, die ich aus meinem NLP-Coaching schon kannte, aber die sozusagen mit Musik, mit einfachen Instrumenten noch mal so ein bisschen zu bereichern. Und habe mich damit auf den Weg gemacht. Und ja, und das ist tatsächlich, dann musste ich irgendwann feststellen, naja, diese Leidenschaft, die ich dafür aufbringe, die ist nicht bei jedem und bei jeder irgendwie, dockt die sofort an. Ich muss viel zu viel an Erklärungen aufwenden, um klar zu machen, wie positiv Musik auf uns wirkt. Wir wissen das in unserem Unterbewusstsein sowieso. Also wenn wir unsere Lieblings-CD anhören oder irgendwo in ein Konzert gehen von einer Künstlerin, einem Künstler, der uns besonders oder deren Musik uns besonders nahe steht, dann macht das ein positives Gefühl. Aber das reicht für die meisten nicht dazu sich zu entschließen, ach, jetzt probiere ich das mal mit der Coaching-Form aus. Das ist ein interessantes Gimmick. Ich werde das auch nicht aufgeben. Das will ich hier an der Stelle auch nochmal sagen. Das wird es weiterhin geben, wenn es gewünscht ist.
Ja, wenn es passt, ne?
Ja. Und wenn es passt und wenn ich das Gefühl habe oder auch meine Coachie, jetzt brauche ich das gerade und jetzt ist vielleicht die biografische Sinfonie genau das ein schönes Einstiegsmittel, um ins Coaching zu kommen und wo ich dann schon das ein oder andere Thema rausfiltern kann und sage, ah, da, an der Stelle, da docken wir nochmal an und gucken, dass wir mit anderen Methoden, die ich ja auch gelernt habe, da ein Stück weiter kommen. Und wie wir es jetzt schon gesagt haben, durch dieses, es ist nicht nur die Teilnahme an dieser Ausstellung oder die Begleitung dieser Ausstellung ein Impuls gewesen, sondern ich bin ja auch als Mentor inzwischen unterwegs und begleite Menschen mit Behinderung in die berufliche Selbstständigkeit. Und wichtig ist, das sind nicht Menschen, die sozusagen aus der Not heraus sagen, okay, dann mache ich mich eben selbstständig mit was auch immer, sondern die bewusste Entscheidung getroffen haben, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich an Fähigkeiten habe, traue ich mir zu, mich beruflich auf eigene Beine zu stellen sozusagen. Und das geht über den Hildegardis-Verein hier in Bonn. Und
da macht es auch schon die Erfahrung, wie wertvoll das ist,
genau,
behindert oder Menschen mit Behinderung da einfach, ja, ich genau, sag mal, so ein Stück Anschub zu geben, ne?
Tatsächlich, genau. Und es ist auch so, ja, ich fungiere schon auch als Role Model. Und wenn ich eben gesagt habe, es ist schon sehr erstaunlich für mich, wie wenig andere Leute über Behinderung wissen, umso mehr war ich erstaunt, dass auch auf der Seite der Menschen mit Behinderung auch immer noch nicht die Energie da ist. Also auch das Zutrauen da ist, das wirklich zu packen. Sie sagen, ja, ich mache mich selbstständig. Wenn du dann aber genauer hinguckst, warum das ein oder andere vielleicht gerade nicht funktioniert, dann kommst du schon auch wieder auf das Thema Behinderung. Wie selbstbewusst gehst du damit um? Welche Erfahrungen hast du gemacht, vor allen Dingen auch mit, was wichtig ist, wie ist die Familie damit umgegangen, mit deiner Behinderung? Wir gehen jetzt mal von einer Behinderung aus, die du von Geburt aus hast. Das ist ja nur ein kleiner Prozentsatz. Nur 3% der Menschen mit Behinderung haben diese von Geburt an. Die anderen 97% haben sie sozusagen im Laufe ihres Lebens erworben, entweder durch Unfall, Krankheit oder chronische Geschichten. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du sozusagen aus deinem normalen Leben gerissen wirst und dich neu orientieren musst oder ob du damit groß geworden bist und da deine Erfahrungen mitgemacht hast. Aber auch da stelle ich eben fest, das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen, was du ohnehin brauchst, gerade wenn du dich im beruflichen Kontext bewegst, das ist vielfach noch nicht vorhanden. Manche, die gehen durch die Decke und sagen, okay, jetzt brauche ich im Grunde genommen nur noch mal einen Impuls, wie ich jetzt den nächsten Schritt machen kann. Aber bei manchen musst du einfach von vorne beginnen. Und durch diese Arbeit, aktuell habe ich 2 Menti, die ich betreue, durch diese Erfahrung habe ich nochmal für mich selber erkannt, okay, du hast da doch noch irgendwas, was du anderen Menschen mit Behinderung mitgeben kannst und wo du sie auch noch so ein bisschen stärken kannst. Ich bin wirklich sehr stark von mir selber ausgegangen und von meinem direkten Umfeld. Also ich kenne natürlich den einen oder anderen Menschen mit Behinderung, die den gleichen oder einen ähnlichen Weg gemacht haben wie ich, die erfolgreich sind, die in Beziehungen sind, verheiratet, was auch immer, oder einen guten Job haben. Die gibt es natürlich auch. Aber ich habe natürlich die so ein bisschen unterm Radar sind, selbst aus dem Auge verloren. Das ist ja schon ein bisschen erstaunlich, ne, dass man da.
Aber wie gut, Thomas, dass du da nochmal hingeguckt hast und dich da jetzt nochmal anders aufstellst. Und du machst das ja auch in 2 Richtungen. Also du guckst einmal über dein Einzelcoaching auf die Menschen, wo du sagst, so, da gucken wir nochmal, gibt es da in der Biografie noch was? Gibt es da noch was zu stabilisieren? Gibt es da noch irgendeine Art Versöhnungsarbeit zu leisten, damit ich in ein anderes Selbstbewusstsein komme, um dann auch dieses selbstbewusste und selbstgesteuerte Leben führen zu können? Und auf der anderen Seite sagst du aber auch so, und diese Unternehmen, die Leute auf den ersten Arbeitsmarkt nehmen sollen, die brauchen verdammt nochmal Wissen und das will ich ihnen aus erster Hand geben. Und da bist du natürlich, ich glaube auch gerade in dem Kontext, dann wirklich ein Role Model, weil du rollst da rein, selbstbewusst im Leben stehend, als Mensch mit ganz viel Erfahrung, als jemand, der selber auf dem ersten Arbeitsmarkt ist. Und ich glaube, das ist an der Stelle echt ein Riesenpfund, dass diese Menschen, zu denen du gehst, um zu sagen, hört mal, so und so und so geht das und da und da und davor braucht ihr überhaupt gar keine Angst zu haben. Genau. Traut euch, seid mutig. Ne? Das ist schon, das finde ich, ist echt eine tolle Richtung, in die du dich da gerade entwickelst. Und da kann man einfach nur sagen, toi, toi, toi. Und an alle da draußen, wenn ihr glaubt, ihr kennt jemanden, der beim Thomas gut aufgehoben wäre, oder ihr habt Connections in ein Unternehmen, wo ihr selber sagt, ja, die bräuchten mal gerade dazu einen Experten und vielleicht einen, der das nicht sich angelesen hat, sondern der das einfach aus dem eigenen Leben weiß, dann ist, glaube ich, Thomas Spitzer jetzt eine gute Adresse, oder?
Genau. Und ich glaube auch, dass die Zeit jetzt reif ist, weil auch bei dem Unternehmen, wo ich jetzt gewesen bin, habe ich gemerkt, dass auch bei der Führung der Groschen gefallen ist, die gesagt haben, ja, wir müssen was tun in der Richtung. Aber wir schaffen es nicht alleine, wir brauchen da Unterstützung.
Ja, und der Fachkräftemangel ist einfach, der ist ja da. Die Leute fehlen, gerade die gut Ausgebildeten, die Studierten, die ob in Handwerksberufen oder in anderen Lehrberufen, die Leute sind ja da und es ist irgendwo ein verschenktes Pfund in unserer Gesellschaft.
Genau.
Thomas, am Ende des Podcasts habe ich immer 3 Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Erste Frage, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Hast du gerade was oder was war die letzte?
Die letzte Weiterbildung war tatsächlich auch im beruflichen Kontext, da ging es um gut präsentieren können. Also wie präsentiere ich, hallo?
Da ist eine kleine Störung auf der anderen Seite. Ups. Gut präsentieren können.
Genau, gut präsentieren können. Das war die Fortbildung, die letzte, die ich gemacht habe. Einmal, wie gesagt, für meinen beruflichen Kontext, aber es hilft mir natürlich auch jetzt auf dem weiteren Weg in meiner im Coaching sein sozusagen. Ja. Genau.
Die 2. Frage, was liest du zurzeit? Denn Bücher bilden uns ja auch und mitunter auch weiter.
Ja, tatsächlich lese ich im Moment, weil das ist ein anderes Thema, was mich sehr umtreibt und was mit Inklusion für mich auch zusammenhängend ist das Buch von Elliot Page, Pageboy. Ja. Also Diversität und Inklusion, das sind so zwei Themenfelder, die mich wirklich umtreiben und wo ich auch sozusagen meinen Beitrag leisten will, dass wir das besser hinbekommen als bisher.
Oh, dann passt da vielleicht auch die letzte Frage schon zu, Thomas. Was wünschst du dir für die Welt?
Genau das. Dass wir beides, Inklusion und Diversität, nicht als obendrauf sehen, sondern wirklich als Ergänzung, damit wir besser miteinander kommunizieren, dass wir besser miteinander leben können. Also Inklusion ist nicht ein, ach, jetzt muss ich mir das auch noch mitdenken, und Diversität ist nicht ein Problem, was gelöst werden muss, sondern es ist eine Lebenswirklichkeit, die wir einfach nur in unser Leben, in unser aller Leben integrieren müssen oder sollten. Und das wünsche ich mir, dass das mit einer gewissen Leichtigkeit auch passiert und nicht immer dieses schwere Atmen und sagen, oh Gott, das auch noch. Also das wünsche ich mir, dass wir da entspannter werden. Und ich wünsche mir überhaupt ein bisschen mehr Entspanntheit im Miteinander.
Ja, da gehe ich mit. Ja. Da gehe ich mit. Thomas, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für die Einladung und die Gelegenheit.
Total gerne. Und ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
CoachCamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration.